Ja, ich grüße auch noch einmal jeden ganz herzlich. Für alle, die dazugekommen sind, wir sind bei dem Epheserbrief. Wenn jemand die Bibel mit hat, dann lass uns da auch sofort aufschlagen. Setzen da einfach fort an dem die Folie 17. Ja, der Victor wird mir immer wieder weiterhelfen. Wenn ich ihm was sage, dann ist es nicht, dass wir es verstehen müssen. Er wird einfach weiterklicken. Das ist die Aufteilung. Da haben wir letzte Mal, sind wir stehen geblieben. So kann man diesen Brief, den Epheserbrief, grundsätzlich aufteilen in, auf die Hälfte. Also die ersten drei Kapitel und dann die weitere folgende drei Kapitel. Der teilt sich sozusagen in der Mitte und hier haben wir einen Teil von dem Vers 1 in Kapitel 4. Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Bis da, bis Kapitel 4, geht es um den Heilsplan Gottes. Da wird der Gedanke Gottes offenbart, das, was der Apostel Paulus dann auch zweimal als ein Geheimnis beschreiben wird und sagen wird, das ist ein Geheimnis Gottes, das offenbart wurde, dass Gott einen Plan hat, wie er Juden und Heiden in eine Gemeinde, in dem Leib Christi, zu neuen Menschen macht und sie rettet. Diesen Plan Gottes, diesen heiligen Willen Gottes und das, sein Herz, der Wunsch seines Herzens, das werden wir in den ersten drei Kapiteln betrachten. Und dann in Kapitel 4 bis 6 kommt ja das auch immer wieder durch einen einzelnen Gedanken, aber im Ganzen kann man das so sagen, das Leben der Gemeinde soll diesem neuen Stand, in den Jesus seine Gemeinde erhoben hat. Und wir werden heute lesen, er nennt die Gemeinde dich und mich ein heiliger und geliebter Gottes. So, und als solche, in den Stand, in den er uns versetzt, so sollen wir auch leben. Und dieses, wie kann man dann so leben? Was bedeutet das? Als Heiliger zu leben, als ein Geliebter Gottes zu leben, als ein Auserwählter und Vorherbestimmter und Berufener zur Sohnschaft. Wie soll der leben? Das wird so in den Kapiteln 4 bis 6 sein. Wir werden uns jetzt dem Text wenden und nehmen erstmal den Gruß des Apostels. Und werden das betrachten. Der erste Vers lautet, Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Hier stellt Paulus sich sehr deutlich vor, und das ist deswegen auch ohne, wie wir sagten, ohne Zweifel, es ist ein Brief, den er geschrieben hat aus der Gefangenschaft. Er nennt sich hier Paulus, und das ist so für uns auch so bekannt. Zwischendurch erinnern wir uns vielleicht nochmal, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dass er mal anders hieß, dass es ein Saulus war. Und dass durch seinen neuen Stand, von dem er auch viel jetzt schreiben wird, nicht nur von sich, sondern auch von alle an Christus gläubige Menschen, diesen neuen Stand, bekam er auch einen neuen Namen und wurde ein Paulus. Man sagt ja, dass er von Gestalt her kein ansehender Mann war. Er war klein und schwach. Er konnte nicht mit seinem äußeren Erscheinen keinem beeindrucken. Aber das hat ihn und dem großen Gott nicht gehindert, von ihm und durch ihn einen großen Mann Gottes zu machen. Und das, denke ich, ist auch, was für uns wichtig ist, dass wir auch mit dem, wie Gott uns gemacht hat, und das sind selten Menschen, die zufrieden sind damit. Einmal zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn. Wir haben immer was auszusetzen, und das sollten wir uns als Christen dieses große Vorteil haben und das gar nicht so viel Zeit damit beschäftigen, sondern auch mal einfach dankbar annehmen, so hat Gott mich gemacht, so wollte er das eben. Und das nehme ich so an und lebe damit. Wer hat noch so ein großes Vorrecht, so einfach diese Frage zu lösen? Wir dürfen das als Christen. Er nennt sich dann der Apostel, von der Wortbedeutung her ist ja das einer, der ein Bote ist, der zu irgendwas, für irgendwas gesandt wurde, ein Botschafter. Das bedeutet dieses Wort. Es hat in dem Neuen Testament ja eine andere Wertung bekommen, weil die 12 Jünger von Jesus von ihm selber als Aposteln bezeichnet würden. Und wir nennen die auch, das sind die Fundamentapostel. Die haben das Fundament gelegt. So wird Apostel Paulus das hier auch erklären. Und ich glaube, wir kennen von der Wirkung her und von dem, wie Gott sich zu ihnen bekannt hat, noch 2 Aposteln dazuzählen, die mit dem gleichen Gewicht die Grundlage der Gemeinde geschaffen haben. Das ist der Apostel Paulus und Jakobus, der Bruder des Herrn, der den Jakobusbrief geschrieben hat. War auch nicht einer von den 12. Und dann gibt es noch viele, die gelegentlich auch als Apostel genannt werden, weil sie auch Gesandte sind, Botschafter sind, aber die sind dann schon, wir können vielleicht sagen, an der zweiten Reihe, Barnabas, Titus, Timotheus, die waren nicht die Fundamentapostel. Denn die Fundamentaposteln haben die ganze Offenbarung des Heils und die ganze Offenbarung der Heiligen Schrift von dem Herrn Jesus bekommen durch den Heiligen Geist. Und deswegen sagen wir, auf dieser Grundlage, dazu tut man nichts mehr dazu. Deswegen alle anderen Schriften, die Mormonen kommen und haben ihre Schrift, sagen, sie haben die von Gott bekommen, das sind Irrlehren. Das ist abgeschlossen. Dazu hat Jesus die Aposteln bestimmt und sie sind grundlegend für die Gemeinde. Wir brauchen keine neuen Offenbarungen, aber wir brauchen immer wieder die Offenbarungen Gottes für uns heute. Und so nennt er sich auch Apostel. Seine Bestimmung, sagt er hier, oder nimmt er gerade von dem, dass er von Gott dazu berufen wird, weil er nennt das hier nach dem Willen Gottes. Das ist eine seltsame, für uns vielleicht befremdete, oder vielleicht denken wir auch öfter daran, dass eigentlich jeder von gläubigen Menschen sich so vielleicht auch vorstellen sollte. Ich denke jetzt einfach, wenn wir jetzt einen Brief schreiben würden, was bin ich nach dem Willen Gottes? Er schreibt hier, ich bin Apostel Jesu Christi nach Gottes Willen. So, wenn ich mich so vorstelle, ist ja auch ein Unterschied, zu wem schreibe ich jetzt was. der andere soll ja auch damit was anfangen. Ich meine nicht, wenn wir jetzt einen einfachen Brief an die Behörde schreiben, aber wenn wir uns mal selber bezeichnen würden, würden wir uns auch wagen zu sagen, ich bin ein gläubiger Christ und dann alles andere. Oder ist das für uns zu befremdet? Ich fand mich bei mir selber, dass mir das doch zu befremdet ist, wenn wir das uns als Frage mal stellen, wie verstehen wir uns vom Evangelium her oder von unserem Beruf, von unserer Nationalität, von unserem Geschlecht. Das ist einfach eine Herausforderung. Ich weiß, dass wir so uns nirgendwo bezeichnen werden, aber in unseren Gedanken, in unserem Selbstverständnis, wer bin ich? Ich bin ein gläubiger Mensch. Das soll, denke ich, immer zuerst kommen in unserem Denken. Ich bin ein Kind Gottes und dann heiße ich Jakob und bin so viele Jahre alt und habe das und das oder das nicht. Das ist eine gute Herausforderung für uns und ich denke, das sollten wir hier bei dem Paulus uns merken, dass natürlich, er schreibt hier an der Gemeinde und es ist auch wichtig, dass er das hier schreibt, dass er nach Gottes Willen berufen worden ist, weil das gar nicht so unbedeutend war. Er hat ja auch das Zeugnis seiner Berufung mehrfach erzählt, sogar in der Apostelgeschichte zweimal. Und ich glaube, fast jedes Mal, wenn er in Gemeinden kam, da hat er das dargelegt. Und im Galaterbrief sagt er das sehr deutlich. Ich bin ein Apostel Jesu Christi, nicht nach Menschen berufen worden. Der Matthäus, der durch ein Los gewählt wurde, war deswegen nicht weniger Apostel, auch nicht irgendwie falsch berufen. Aber Paulus will hier einfach damit das nochmal bestätigen, weil gerade in seinem Amt, in seiner Herausforderung, in der er steht, ist das nicht unwichtig, dass wir wissen, steht Gott dahinter oder nicht. Bei dieser Sendung steht Gott dahinter. So wurde Mose gefragt, oder er ahnte das schon und sagte zu Gott, wenn ich zum Pharao komme, und zu ihm einfach sage, der Gott meiner Väter hat mich gesandt, da werden die sagen, wer ist das? Und ich weiß nicht mal, was ich denen sagen soll. Deswegen ist dieses, wer ist der Gott, der mich sendet? Und steht er dahinter? Schon eine ganz wichtige Frage. Jesus wurde das ja auch gefragt. Sage uns, mit welcher Autorität tust du das? Und hier greift Paulus das vor und bestätigt das mit dem Willen Gottes. Wir werden uns jetzt ein paar Gedanken machen über den Willen Gottes. In dem, was wir hier heute lesen werden und in dem ganzen Epheserbrief, ist das eine große, ja, es enthüllt sich ein Geheimnis Gottes. So erklärt Paulus das oder der Heilige Geist und sagt, das war ein Geheimnis, das war verborgen, es ist jetzt offenbart worden. Und er nennt das so, so wird der ewige Ratschluss Gottes oder der ewige Wille Gottes sichtbar. Er wird verständlich für uns Menschen. Wir können ihn verstehen und annehmen. Und dieser ewige Wille Gottes ist etwas, was den Heilsweg Gottes beinhaltet. Und dann gibt er das noch einen Willen Gottes, den wir oft erfragen, der noch nicht so klar ist, der ja gesucht wird. Und so wird uns in Römer 12, Vers 1 gesagt, dass wir uns verändern sollen in dem Gemüt unsere Gesinnung, damit die Gesinnung richtig vom Heiligen Geist eingestellt ist, damit ihr erkennt, was der Wille Gottes ist. Also es gibt ja auch einen Willen Gottes, wo wir uns fragen, soll ich denen den Beruf wählen, soll ich ein Haus kaufen oder nicht, soll ich meine Arbeitsstelle wechseln. Wir haben viele Fragen als gläubige Menschen und sagen auch immer, ich würde so gerne den Willen Gottes wissen. Das ist der Wille Gottes in unserem Alltag. Aber es gibt auch noch diesen offenbarten Willen Gottes. Alles, was wir wissen, das will Gott, ist eigentlich viel mehr, als wenn wir Fragen stellen, wir wissen nicht den Willen Gottes. Der offenbarte Wille Gottes ist eigentlich viel größer, wie wir annehmen. Aber wir stellen uns, glaube ich, oft die Fragen unseres Alltags. Oder ich würde es zumindest so sagen, mit welchem Willen Gottes befassen wir uns mehr? Mit dem, der offenbart ist? Oder dem, dass wir sagen, das ist für uns immer noch eine Frage? Ja, ich will mal ein paar Antworten hören. Das ist alles der Wille Gottes. Aber welche Fragen beschäftigen uns im Leben mehr? Der offenbarte Wille Gottes oder der noch verborgene Wille Gottes. Und wir werden zu beides ermutigt. In beiden Dingen ist das beides nicht falsch. Ja, ich erwarte einfach, dass wir uns hier gegenseitig auch bereichern, Geschwister, also sprechen in der Bibelstunde, ist wünschenswert, wird belohnt und sollen wir machen, weil so bereichern wir uns gegenseitig. Ich kann es jetzt gar nicht sagen, was mich mehr beschäftigt. Ich weiß es nicht. Ich habe es nie gewogen. Ich würde mir mehr Zeit nehmen für das Offenbarte, wo ich nicht fragen, nicht rätseln muss. Da ist so viel, da ist eigentlich genug für mein ganzes Leben, schon das Offenbarte zu erforschen. Ja, wir fragen uns dann weiter, wer waren die Empfänger? Das ist ja in diesem Vers auch sehr deutlich. Die Gläubigen und Heiligen. Bei Gläubigen kann sein, dass bei einigen Bibelübersetzungen Treue steht. Die Treuen. Kann ich mal erfragen, bei wem das so ist? An die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Jemand sagt, eigentlich sind hier zwei Adressen. Einmal ist das eine geografische Adresse an die Gläubigen in der Stadt Ephesus. Aber weil da auch noch steht, in Christus Jesus, dann haben die noch eine Adresse, eine himmlische Adresse. Sie sind ja auch in Jesus Christus. Und somit könnten wir vielleicht doch sagen, es gibt hier eine geografische Adresse, das sind die Gläubigen in der Stadt Ephesus, wie wir schauten, die liegt ja in der westlichen Türkei von heute. Aber eine bleibende Adresse ist immer der Christus Jesus, Gottes Sohn, der Ewige. Auch in ihm sind wir ja gleichzeitig und somit ist das auch eine himmlische Adresse. Wenn wir uns hier jetzt fragen, was bedeutet die Heiligen? Dann würde ich mir wünschen, dass wir doch einen kleinen Austausch machen. Wer sind diese Heiligen? Was bedeutet das Wort? Und wie können wir das hier in diesem Zusammenhang verstehen? Ich werde die Frage mal so stellen. Waren das alle gläubigen Menschen gemeint oder war mit diesem Heiligen nur eine kleinere Gruppe von der gesamten Gemeinde angesprochen?
Alle.
Und Gläubigen. Also, die Treuen, ja? Werden ist sowieso wie treu, ja? Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Die in Jesus Christus sind, die Gläubigen, ist hier doch eine Einschränkung, ja. Weil, wenn wir das hier von dem Oberbegriff, wer sich alle gläubig nennt, nehmen, dann sicher wird das eingeschränkt, aber ich denke so von dem Wortlaut her ist es schon in dem eingeschränkt, dass es wirklich Gläubige gemeint sind, die an Jesus Christus glauben, die in Jesus Christus sind, nicht alle, die sich vielleicht an Götter glauben oder, wie wir das hier eben hörten, die böse Geister, sagt die Schrift, die glauben auch und zittern auch und sind aber nicht Gläubige in dem Sinne. Ja, wir nehmen das an, Geschwister, dass hier wirklich die gleichen Leute gemeint sind, dass die Gemeinde hier nicht in Gruppen geteilt wird, dass es da besonders Treue gab und dann noch andere Heilige, dass es die Gemeinde in Ephesus gemeint ist, weil hier wird nicht so sehr, noch nicht, ihr praktisches Leben erfasst, sondern das, was sie sind in Jesus Christus durch den Glauben an Jesus. Und darum wird es ja gehen im ganzen Text. Also diesen Stand betrachten wir aus zwei Blickrichtungen. Einmal, wie sieht Jesus uns oder wie sieht Gott uns in Jesus Christus? Da sind wir Heilige und Geliebte. Wie leben wir praktisch? Zum Teil heilig, zum Teil unheilig. Zum Teil treu, zum Teil untreu. Das ist unser Leben. Und deswegen, wenn wir hier solche Bezeichnung hören, dann ist das der Stand der Stellung. So sieht Gott uns in Jesus, weil Jesus selber heilig ist und treu ist. Und so sieht er dann auch die Seinen. Unser praktisches Leben ist zum Teil heilig, weil heilig bedeutet ja abgesondert für was Besonderes, vom alltäglichen Gebrauch. Und das sollen wir sein. Und deswegen werden wir das auch hier in diesem Brief sehr gut merken, aber es ist uns auch eine ganz große Hilfe im praktischen Leben. Wir werden merken, wie groß, wie heilig, wie besonders die Stellung der Gläubigen ist, weil er will uns und gleicht uns immer wieder an Christus an. Und dann, was haben wir gelesen? Wandelt würdig dieser Berufung. Das ist, was wir wollen. was ja auch das Herzensverlangen ist. Aber das ist nicht so. Wir werden immer wieder auch erfasst von unserer Schwachheit, von unserer Untreue, von unserer Unheiligkeit. Der gute Baum, das geht oft wirklich um diesen Grundsatz, der ist gut. Der hat gute Frucht, sagt Jesus. Aber da fällt auch mal ein fauler Apfel runter. Auch wenn der Baum gut ist. Und das ist ein ganz großer Unterschied, ob ein Mensch ein Kind Gottes ist und ein guter Baum geworden ist oder nicht. Und die sind hier gemeint. Die Heiligen und Gläubigen, die in Christus Jesus sind, ist die Gemeinde Gottes in Ephesus. Dann lesen wir Vers 2. Hier kommt der Inhalt von seinem Gruß. Er hat sich vorgestellt, hat gesagt, an wem das geht. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade und Friede. Wir haben im Bruderrat kurz darüber ausgetauscht und gemerkt, in der Gemeinde grüßt man sich so. Das ist bekannt. Aber wenn wir uns persönlich mal grüßen, wünschen wir uns mal Gnade und Frieden. Frieden vielleicht noch. Aber dass wir uns Gnade wünschen, einfach so einer dem anderen, ist uns wahrscheinlich nicht so geläufig. Gnade und Frieden sind beides Eigenschaften Gottes. Hier lass uns mal Gedanken machen, ob wir uns an Bibeltexte, an Bibelworte erinnern, wo das bestätigt wird, dass diese Eigenschaften Gottes Wesen ausmachen. Friede und Gnade sind die Wesensarten Gottes. Wir wollen uns an die Bibelworte erinnern zusammen, die zusammentragen, und dann wissen wir auch, warum Paulus sowas wünscht oder mit solchen Worten die andere segnet, denen das nahe bringt und sich wünscht, das wird in unserem Leben sichtbar, merkbar, spürbar. Gnade und Frieden. Wir singen jetzt zusammen ein Lied, überlegen uns in dieser Zeit noch an diese Bibelworte, wo wird Gott bezeichnet, seine Wesensart als Friede und Gnade in der Bibel erwähnt. Ja, hat jemand was nachgeschlagen oder in Erinnerung von dem, das man auswendig gelernt hat? Wo finden wir das bestätigt, dass es Eigenschaften Gottes sind, Friede und Gnade? Der Gott aller Gnaden, so schreibt Petrus in seinem ersten Brief, ja, hat noch jemand was? Ja. Ja, das ist der für uns sehr bekannte Segensspruch. Ja. Wie? Ja, sag mal. Ja, ist auch noch ein Segensspruch. Aber wir suchen jetzt Worte, die Gott beschreiben, ihn bestätigen als einen Gott des Friedens. Das ist Hebräer 13, 20, auch unser bekannter Segensspruch, der Gott des Friedens aber. Ja, so sind das Eigenschaften Gottes. Und deswegen, wenn man die wünscht, wünscht ja man eigentlich eine Teilnahme Gottes am Leben des anderen. Und deswegen sind diese Segnungen ja für uns auch so wichtig. Wir können uns jetzt nochmal die Frage stellen, was bedeutet den Frieden Gottes zu erfahren? Vielleicht hat jemand eine kurze Erzählung darüber. Was es bedeutet, in welchen Zusammenhängen des Lebens, in welchem Erfahrungsbereich können wir sagen, da habe ich den Frieden Gottes erfahren. Können wir das greifbar machen? Also bei der Bekehrung, sagt Margarete, da bekam der Frieden in mein Herz. Du wolltest das auch bestätigen, Sigi. Ja. Ja. Denke ich, für viele erfahrbare Stelle ist auch die Erfahrung, dass man im Gebet, wenn man Gott im Gebet was sozusagen abgibt, das ist vielleicht in unserer menschlichen Sprache so. Im Philipperbrief ist ja dieses für uns bekannte Wort, dass wenn wir Gott das abgeben, wenn wir ihm das mitteilen, dann wird der Friede Gottes unsere Herzen erfüllen. Und das, glaube ich, erfahren ja wir so oft, dass wir es gewohnt werden. Vielleicht gar nicht mehr so registrieren, dass das eine göttliche Gnade ist. So werde ich den Text gleich lesen. Kapitel 4, Verse 6 bis 7. Sorget euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. So, das tun wir. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das ist so das Gegenteil von dem, unbedingt das verändern wollen, unbedingt das bewirken wollen. Etliche Mal ist ja auch das wichtig, aber hier sagt das Wort Gottes so deutlich, gib es einfach ab an Gott. Und ich denke, das erleben wir doch so oft, dass uns das schon zu bekannt ist, dass wir dann wirklich sagen können, und da hat Gott mir darüber Frieden geschenkt und diese Sorge hat mich nicht mehr vernichtet, kann man so sagen. Denn Sorgen können unser Leben lähmen. Ja, wir schauen den Text weiter. Dann Vers 3, gepriesen sei Gott, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlicher Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Hier wird jetzt, Geschwister, nicht eine absolute volle Liste mit Segnungen folgen. Die ist nicht voll, aber es ist ein Teil davon. Aber was da folgen wird, er wird diese Segnungen sehr ausführlich erklären. Von die er sprechen wird, die wird er auch immer kurz erklären, was die bedeuten. Und gepriesen, ich glaube, wir haben das mal in eine Predigt gehört, da hat jemand gelesen, ein Bibelwort, und das gibt das Neue Testament, in der deutschen Fassung übersetzt von Herbert Janssen. Für uns noch ein bekannter Redner, der hier auch in der Gemeinde mal gewesen ist. Und er hat auch das Neue Testament dann aus dem Griechischen in Deutsch verfasst. Und der hat dieses Wort auch so übersetzt, wenn ich mich recht entsinne. Gesegnet sei Gott. Verstehen wir den Zusammenhang? Man sagt, von dem Wortlaut her ist das auch berechtigt, das so zu übersetzen. Das, was wir mit Preisen, gepriesen sei Gott, hier beginnt der Apostel Paulus an zu loben. Und dieses, wenn ich jemandem huldige, lobe, dann mache ich das Gleiche, ich segne ihn. Deswegen ist das für uns so seltsam, dass wir sagen, segnen kann ja nur Gott, wir Menschen segnen ja nicht. Was ist das für ein Zusammenhang? Wie kann man sagen, gesegnet sei Gott? Von wem? Von uns? Aber es ist gemeint in dem Sinne, dass man dadurch lobt, dass man dann preist, anbetet. Das ist dieses Segnen gemeint. Deswegen, wenn wir das mal treffen in einer Übersetzung, dann ist der Gedanke dahinter, dass wir mit unserem ganzen inneren Menschen Gott Lob und Anbetung bringen. Und das ist gemeint Segnen. Und dann kommt er hier auf die geistlichen Segnungen, mit denen wir in den himmlischen Örtern durch Christus gesegnet sind. Wir schauen uns dem Gedanken nun weiter an. Und ich will einfach jetzt eine Frage vorwegnehmen. Warum erfreuen sich einige? So ein Apostel Paulus zum Beispiel ist hier so voll der Freude. Und hier einer, der andere. Und das andere Mal berührt mich das nicht. Warum erfreut das mich einmal und das andere Mal nicht? Da können noch so viele gute Worte kommen. Ich kann noch so Gutes lesen in der Heiligen Schrift und es erfreut mich nicht. Und das andere Mal erfreut mich das. Kann es dafür einen Grund geben? Eins ist hier wichtig zu beachten, Geschwister. Es liegt nicht daran, dass es einem nicht gegeben ist. Diese Segnungen sind allen gegeben. Und da hat einer nicht weniger und der andere mehr von. Aber dass wir uns nicht deren nicht immer erfreuen, das hat auch oft mit unserem Gemütszustand zu tun. Ich will jetzt ein biblisches Beispiel nehmen von der Rebekka, da wird das einfach so mit so krassen, finde ich, Worten ausgedrückt. Und sie kommt in einen Zustand, dass sie zu ihrem Mann sagt, das Schicksal unseres Sohnes, das Schicksal von unserem Jakob, von unserem Sohn, nimmt mich so mit, wenn das so weitergeht, dann will ich nicht mehr leben. Und das ist, wenn das jetzt nicht eine Drohung war von dieser Frau, sondern wenn das wirklich so ist, dann ist das ein Gemütszustand eines Menschen, dann kann der keine Freude empfangen. Dann ist der Geist des Menschen sehr geschlagen. Deswegen, Geschwister, wenn uns das mal so geht, dann sollen wir, es ist mein herzlichster Ruf an uns alle. Nicht sagen, was hast du denn? Was ist denn mit dir? Bist du nicht mehr gläubig? Wir sollen dann die Schwachen tragen. Das ist im 1. Thessalonicher 5 gemeint. Traget die Schwachen. Wenn ich heute schwach bin und du dich freuen kannst, dann sagt Jakobus, dann sing du Psalmlieder, Loblieder und der andere wird morgen auch sich freuen können. Aber wir kennen es nicht immer. Wir haben es nicht immer. Aber eins soll uns klar sein. Das liegt nicht daran, dass diese Segnungen uns nicht zuteil sind geworden. Oder dass die für uns nicht reichen oder weniger sind. Das ist für alle, für immer gleich ausgeschüttet. Für jeden Kind Gottes. Im vollen Maß. Und das wird nicht mal eine Steigerung geben. Nur in unserem Erleben. Aber die Segnungen, die Jesus vorbereitet hat, die sind in dem vollen Maß vollendet. Die werden nicht noch größer. Nur in unserem Erleben. Lass uns jetzt die Texte lesen. Das ist jetzt von 3 bis 14. Wir wollen das heute gar nicht so weit durchsprechen. Aber es ist wichtig, dass wir diesen Zusammenhang einmal lesen. Diese hervorgehobene Schrift ist nicht vom Originaltext. Das habe ich einfach markiert, damit wir uns das merken können, wovon Paulus hier spricht, was diese Segnungen sind. Wie er uns in ihm auserwählt hat, eine Segnung, die Auserwählung. Vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zu Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung, wieder eine Segnung, durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in alle Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss seines Wohlgefallens, den er gefasst hat in ihm. Zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist, in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienen, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung, gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfad unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Hier haben wir wenn wir das jetzt in drei Teile teilen, da können wir sagen, der erste Teil spricht von Gott dem Vater, der vor Grundlegung der Welt was Entscheidendes vorher bestimmt hat. Er ist der Gegenstand dieser Segnung, Gott, der Vater. Und das endet immer, jeder Teil, diese drei Teile, endet immer mit einem Ruf zum Lob seiner herrlichen Gnade. Zweiter Teil beschäftigt sich mit der gegenwärtigen Zeit. Und sein Gegenstand ist Gott, der Sohn. Ja, da ging inhaltliches mehr um gereinigt durch sein Blut, Vergebung der Sünden durch sein Blut. Und der dritte Teil, die Verse 13 und 14, die weisen in die Zukunft und auf das Erbe hin. Das Erbe wird eingenommen. Das ist noch nicht die Erfahrung von uns, aber es ist fest. Und sein Gegenstand ist Gott, der Heilige Geist und auch wieder zum Lob seiner Herrlichkeit. Das sind so die drei zusammenfassenden Gedanken, die hier sehr deutlich zum Vorschein kommen. Wir schalten das jetzt mal weiter. Es ist schon eine besondere Herausforderung, Geschwister. Diese Worte, auserwählt, beschäftigen ja Menschen, spalten die Christenheit, sind Ursache von Unversöhnlichkeit und Streiterei gewesen und heute noch immer, weil es auch schwer zu begreifen ist. Das ganze Thema, wenn man das jetzt noch weiter ausholen würde, würde ja bedeuten, dass wir dann von Vorherbestimmung sprechen, von der Verlierbarkeit und Unverlierbarkeit des Heils. Und das sind auch alles Themen, die zu den Christen gehören. Das sind keine verbotenen Themen. Alles, was in der Bibel steht, darüber sollen wir auch reden. Nur heute will ich das wirklich nicht, dieses ganze Thema hier reinbringen, sondern uns auf den Bereich befassen und stehen bleiben, was der Text wirklich sagt. Was sagt das Bibelwort hier zu diesem einzelnen Thema? Und da Gott hat uns dazu auserwählt, uns heilig und untadelig zu sehen. Dazu hat er vor Grundlegung der Welt, und deswegen müssen wir hier, ob wir das uns das gefällt oder nicht, sagen, der Mensch war bei dieser Handlung Gottes überhaupt nicht beteiligt. Das ist geschehen, vor dem, dass der Welt Grund gelegt wurde, hat Gott uns auserwählt, uns heilig und untadelig zu sehen in Christus. Und deswegen ist das, was im Paradies passiert ist, kein Unfall. Und es wurde nicht immer wieder korrigiert und irgendwie noch versucht, die Welt zu retten. Geschwister, das Heil und die Rettung ist in Gottes Hand von Anfang an gewesen. Und das war sein Vorsatz. Das hat er beschlossen. Und dazu hat er seine Gemeinde auserwählt. Ich weiß, dass ich mit diesem Aussage jetzt nicht das ganze Thema erkläre. Aber das, was hier steht, das ist hier so gemeint. Wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und untadelig seien vor ihm in Liebe. Und diese Stellung, diese heilige Stellung und untadelige Stellung, die fordert ja uns auch wieder heraus, so zu leben. Aber die Auserwählung Gottes war in dem, dass er in Jesus seine Gemeinde sehen will als heilig und untadelig. Das war die Auswahl Gottes. Dazu hat er sich entschieden. Das war seine Bestimmung. Und deswegen hat das hier in diesem Fall nicht irgendwie mit einer persönlichen Erwählung. Und der Grund dieser Handlung Gottes ist Gottes Liebe. Merken wir sind hier immer noch nicht beteiligt. Uns gab es noch gar nicht. Wir haben hier noch keinen Schritt getan. Wir haben hier nichts gesagt, nicht gebetet, nicht gerungen, nicht gehandelt. Wir waren noch nicht mal da. Keiner. Nicht mal die Erde war da. Es war nur Gott da. Und dann hat er das schon vorherbestimmt und aus einem einzigen Antrieb, aus seiner Liebe. verstehen wir jetzt, warum so ein Apostel Paulus auf einmal nicht anders kann, als sagt, wie soll ich schweigen? Ich muss Gott loben. Für so eine Handlung, dass er sowas vorher beschließt, vorher erwählt, vorher festlegt und sagt, so will ich das haben. Denn das deckt sich auch sehr mit den Worten aus Johannes 3,16. Von dem goldenen Vers der Bibel, dass Gott die Liebe ist. So wie wir jetzt betrachtet werden, nach diesem Wort nach, so wie Gott uns jetzt betrachtet in Jesus, so wird auch eins unsere Erfahrung sein. Aber das ist bei der Vollendung, Geschwister. Das sagt die Bibel uns immer wieder, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden auch so sein. Es ist mir schade, dass die Zeit uns abgelaufen ist. Denn das sind so herrliche Worte. Wir wollen uns aber die Zeit zum Gebet nehmen, werden das jetzt nicht weiter ziehen. Victor, wenn du das noch einmal bis zum Ende schaltest. Noch weiter. So, wenn wir jetzt beten, Geschwister, habe ich gesagt, wir haben persönliche Anliegen, die sollen wir gerne auch mit hineinbringen. Wir wollen, so wie das hier auch in jedem Abschnitt endete, alles das sollte sein zum Lob seiner Herrlichkeit, weil wenn wir jetzt so eine Segnung Gottes in unserem Herzen erfassen, dann befreut ihr unser Herz. Das ist gut. Nur dabei soll es nicht bleiben. Es soll zurückgehen an Gott, an ein Lob seiner Herrlichkeit. Deswegen wollen wir ihm danken, dass wir das wissen dürfen, dass er das offenbart. Wir wollen uns diesen Segnungen auch erfreuen. Aber es soll auch ein Lob an ihm sein. Und dazu ist es eigentlich gegeben, weil jeder Abschnitt bei diesem Lobgesang endet immer mit den Worten, das alles zum Lob seiner herrlichen Gnade. Und so merken wir, wir dürfen uns nicht bei der ganzen Freude um uns Menschen nicht bei uns bleiben und sagen, wie gut wir sind gerettet, sondern es geht alles um ihn. Und da soll man hinwachsen. Es ist von ihm und zu ihm und durch ihm. Zum Lobe seiner Herrlichkeit. Freu dich dieser Segnungen Gottes. Aber bringe den Lob an den Herrn, weil dazu sind die eigentlich gegeben.